Davoser Zeitung, Klosterser Zeitung, Kulturschuppa präsentieren.
Tick, Tack, Talk. Talkshow mit dem Konrad Inliesch.
Und meinem heutigen Gast, dem Ex-Skirennfahrer Paul Akkola aus Davos. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt zu unserer Erstausgabe von Tic-Tac-Talk, eine Talkshow, wo geredet wird und von euch aus gesehen am Schluss auch noch ein bisschen geredet wird, aber am Anfang vor allem gelost wird. Was ich besonders schön finde, ist, dass ihr während der Festtag oder am Schluss der Festtag eigentlich noch Zeit gefunden habt, um hierher zu kommen. Habt ihr Geschenke nämlich auch schon ein bisschen gebraucht? Ich habe auf Weihnachten das Geschenk bekommen, ein Buch, das ich auch Freude hatte. Das Buch heisst «Wie man 50% seiner Probleme lösen kann». Ich habe dann gerade noch ein zweites gekauft. Denkt, na, so geht's. Und dem Kind habe ich einen Fidget Cube geschenkt. Das ist das Ding da. Es gibt ja die Fidget Spinner, die man drehen kann, die zu nichts nutzen sind als zum Drehen und ziemlich geschwind aber ankommt. Der Fidget Cube, das ist ein Würfel, der lauter Töckchen hat, die man da oben drücken kann und wo so Schalterli, wo man da kann. Es ist eine Art, wie eine AHV-Revision. Du kannst ein bisschen drum heben, aber es nützt eigentlich gleich nichts. Also, das ist das, was ich überkomme. In unserer Talkshow haben wir einen Gast, wo wir hoffen, wir kriegen ein paar Antworten auf Fragen. Alle Fragen können wir heute Abend nicht beantworten. Zum Beispiel eine Frage, wenn ein Gift ein Ablaufdatum hat und das Ablaufdatum läuft ab, wird es dann noch giftiger oder weniger giftig? Das können wir nicht beantworten heute. Oder wenn man mit einem Auto mit Lichtgeschwindigkeit fahren täte, nützen den Skiwerfer etwas oder nicht? Das können wir auch nicht beantworten. Bringt einem Sauerstoff um oder ist er gesund? Oder bringt es einem um oder dauert es einfach 100 Jahre, bis das Gift seine Wirkung entfaltet? Das können wir leider auch nicht beantworten. Oder wissen Zwillinge, dass eines von ihnen ein Unfall war? Das können wir auch nicht sagen. Oder wenn man in ein Netz ein Loch macht, hat es dann mehr Löcher oder weniger Löcher? Das ist ein Zeug, das ich mich beschäftige, aber kriege ich nie Antworten darauf. Was wir heute sicher werden, ein paar Fragen beantwortet bekommen, ist zum Thema Sport. Und Graubünden ist eine Skination. Und wir können aber froh sein, haben wir seinerzeit nicht die Olympischen Winterspiele bekommen. Bei diesen Temperaturanstiegen, wir hätten müssen, die Graubünden müssen wir, hätten wir eigentlich müssen abkühlen, wie die WM in Katar. Also das ist irgendwie, geht einfach nicht so. Graubünden ist ein Sportkanton. Der Mann hier beweist das. Neuem Trend ist aber auch bei uns Eisklettern. Eisklettern, Wasserfall oder über Gletscher rüber. Wir haben heute gerade einen Film gesehen. Meine Frau hat geschaut, eine Serie, und die haben mitgeschaut. Eisklettern ist eigentlich gut. Blöd ist, wenn es wäre abgeht. Also wenn der zum Beispiel in einem Film geht einen Abend, der andere ruft, hey! Lebst du? Dann hörst du, ja! Bist du verletzt? Nein! Kopf okay? Ja! Nicht gebrochen? Nein! Dann komm doch wieder rauf! Geht nicht! Warum? Ich fliege immer noch! So Zeug kann passieren. Aber das geht uns jetzt eigentlich alles nicht an. Ich möchte uns einen Gast begrüßen, Paul Akkola. Danke, dass du gekommen bist. Aber. Ich habe da natürlich allerhand ausgeschrieben über dich. Ich weiss jetzt eigentlich fast mehr über dich als du.
Gibt es da überhaupt etwas?
Ich weiss es nicht. Und ich habe herausgefunden, du bist Jahrgang 1967.
Ziemlich genau, ja.
Ziemlich, oder genau?
Haargenau.
Gut. Gelernter Zimmermann.
Stolz drauf.
Stolz drauf. Immer noch als Zimmermann tätig?
Ja, es gibt Sachen, die ich noch mache, ja.
Ja. Und was, es hat zwei, drei Sachen, wo man eigentlich ziemlich geschwind mal draufstößt. Menzi-Muckfahrer. Ist das Tatsache oder ist das ein Image?
Ja, nein, das mache ich praktisch jeden Tag. Jetzt im Winter dürfen wir ja nicht, aber im Sommer. Aber mittlerweile habe ich auch Haufen Bäcker noch dazu gekauft. Was habe ich? 13 Bäcker.
Okay. So für jedes was?
Ja, kleine und grosse.
Gut. Und die fährst du persönlich alle?
Auch, ja.
Du hast aber auch Leute, die dich auch unterstützen.
Im Sommer sind wir, jetzt der, oder vor allem im Herbst, sind wir das Dritte gewesen und haben noch zwei, drei, die ich so auf Abruf habe. Super. Zum Glück.
Ja, dann läuft es genau. Also,
ja, ja. Ich sage immer, wenn man nicht zu faul ist zum Arbeiten, dann hat man Arbeit.
Wenn man weiter schaut, in was man sieht, du hast 5-mal an einer Olympiade teilgenommen. Das ist auch korrekt. 5-mal.
Das stimmt, ja.
Wie ist denn das dazu? Du hast vorher etwas
angetönt. Die erste Olympiade. Ich weiß nicht, ob ich das Geschichte will mithören. Ich war noch im B-Kader. Pat Kleinker kam, das war mein erstes Weltcuprennen, wo ich gut gefahren bin. Bin ich mit Nummer 36 bin ich im ersten Lauf 6. und am Schluss 8. Gut. Tomba hat hier gewonnen. Der hat mit der Fräsner mitgenommen auf Calgary. Weil er hat noch einen Platz frei gehabt. Oder die Damen haben dort gestritten, sollen wir die nicht mitnehmen oder sollen wir die nicht mitnehmen. Der Fräsner hat sofort gesagt, wohl, wir haben einen, der diesen Platz noch brauchen kann. Gut, dann hat er mich mitgenommen auf Calgary. Ich als B-Fahrer auf das Calgary gekommen. Gut, da kannst du zum Peter Müller ins Zimmer. Okay. Bin ich ins Zimmer reingekommen, sind zwei so King-Size-Nester drin gewesen. Auf einem ist er gelegen, auf dem anderen so hoch Zeitungen drauf. Vor dem Nest noch 30 Paar Innenschuhe und etwa 20 Paar Schalen. Also das Zimmer war quasi voll mit seiner Ware. Auf jeden Fall habe ich gefragt, ja, wo soll ich da? Ist aufgestanden, so. Ein Rupfen an dieser Bettdecke, die Zeitungen sind in den Säcke geflogen und die Schuhe an dem Zeug hat auch alles erspart. Dann hatte ich ein bisschen Platz. Gut, dann hatte ich mein Plätzchen im Zimmer. Am anderen Tag kam der Fräsner zu mir. Hier hast du einen Autoschlüssel, ein paar Ski. Dort und dort ist ein Norheim-Rennen. Norheim-Rennen sind wie hier Europa-Cup-Rennen. Er hat gesagt, wenn du das Rennen gewinnst, kannst du wieder zurückkommen. Dort darfst du mitfahren und sonst kannst du deinen Scheisser zusammenpacken und wieder heimgehen. Gut. Bin ich im Ausbein allein und das Norheim-Rennen gefahren. Ich weiss noch genau, Kimberly hat es geheissen. Das Rennen gewonnen. Der Rangli ist ganz stolz heim. Hat er gesehen, ist gut, kann ich mitfahren. Dann dürfen die Olympiaden mitfahren, also Kombination. Aus lauter Tümme habe ich dort noch Medaillen gemacht. Ich weiß noch genau, also die Medaille war mir eigentlich ziemlich wurscht. Weil als junger Skifahrer willst du so schnell wie möglich führen kommen in der Startliste. Und in dem Bad Kleinkirchheim habe ich ein gutes Resultat gemacht. Dann habe ich eins gekannt, du brauchst in der FIS-Liste brauchst du zwei gute Resultate, dass du eben führen kommst. Dann habe ich eben den Kombislalom gewonnen. Es gibt ein Nuller-Resultat, also FIS-Punkte musst du so tief haben wie möglich. Und dann habe ich dort an diesem Weltcuprennen ein super Resultat gehabt, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 5 oder 6 Punkte. Und das Nuller und die zwei zusammen, ich bin als B-Fahrer über und als Nationalmannschaftsmitglied zurückgekommen. Also das heisst, ich war nachher die erste Gruppe und von da an bin ich 18 Jahre Weltcup gefahren und 18 Jahre lang nachher die erste Gruppe gewesen. Nicht immer in der gleichen Disziplin, aber irgendwo bin ich immer erste Gruppe gewesen.
Was ist denn deine Lieblingsdisziplin? Hat es das gegeben?
Oder Skifahren.
Ich will schon. Also nicht Après-Ski, so.
Nein, auf der Piste. Das war gar nicht meine Disziplin. Aber nein, mir ist das eigentlich. Wir haben davon immer. Mit dem HP Wiesler haben wir eigentlich immer nur Slalom trainiert. Und am Anfang bin ich halt im Slalom-Buch und nachher bin ich in die anderen Disziplinen auch reingekommen. Und am Schluss bin ich nur noch Super-G und Abfahr gefahren.
Super-G und Abfahrt.
Und wirklich eine Lieblingsdisziplin, ist noch schwierig zu sagen. Super-G bin ich sehr gerne gefahren. Würde ich auch heute noch gerne fahren. Weil dort musst du, ja, du musst vor allem mit Instinkt fahren. Also du, in der Abfahrt kannst du einmal probieren, wie es ist. Und im Super-G musst du es anschauen und dann musst du fahren. Und dann musst du musst wirklich gut mit Instinkt fahren. Auch die Wellen und Sprünge und so. Das musst, ja. Also ich sage, der Super-G ist eigentlich die schwierigste Disziplin. Darum jetzt, wenn ich da die Rennen sehe, zum Teil kann ich nur lachen, dann hört man die Moderatoren, oder wie sagt man denen? Dann fährt die Erste oder der Erste und dann der Zweite, machen sie einen Fehler. Ja, und jetzt wird gefunkt, ja, und jetzt wird gefunkt, und dann wird gefunkt und gefunkt und gefunkt. Der Dritte und der Vierte macht den Fehler auch noch ein bisschen. Und dann sieht man, der Fünfte, der kommt an die Stelle her, zwei Tore vorher ist er schon am Bremsen, kommt an die Stelle her, macht genau den gleichen Fehler und nachher schießt er noch zwei, drei Tore weiter auch noch. Und ja, dann verlierst du einfach extrem viel. Darum für mich ist, ja, ich bin dort am Schluss, habe immer geschaut, dass ich Nummer 1, 2 oder 3 und dass ich als Erster gehen kann, dass ich die ganzen hohen Funksprüche und den Seil, den die Trainer auch immer gefunkt haben, nachher gar nicht mehr hören musste.
Das hat sich bewährt, nicht mehr.
Ja, das ist super. Der Locher ist auch auf meiner Linie, sieht er auch immer. Wenn ich das 1 genommen habe, hat er das 2 genommen. Das war noch geil. Ich
möchte noch ein bisschen auf diesen Olympiaden umreiten. Du bist 92 in Albertville, 94 in Lillehammer, 98 in Nagano und 2002 in Salt Lake City. Und 92 Albertville, das war, glaube ich, noch ein bisschen speziell. Ja,
die ist in die Hose.
Ist in die Hose. Und was ist das gelegen?
Da wäre ich eigentlich immer Topfer, oder? Ja, im 92 habe ich den Gesamtweltcup gewonnen und eigentlich alle meine Rennen. Und muss ich gerade studieren, mit was hat es angefangen? Abfahrtstraining. Weiß ich noch, das ist ja die schwierige Abfahrt, der Face de Bell war wirklich Abfahrt, wie man sagt. Es ist eben wirklich abwärts gegangen. Auf jeden Fall sind wir das erste Training gefahren mit diesen 2,30 Meter Brettern, die wir dort hatten. Keine Chance, die hohen Bretter um die Ecke umbringen. Ich habe dem Servicemann gesagt, morgen habe ich einen Super-G-Ski am Start. Das fahre ich nicht mehr. Ich sagte, das ist unmöglich, die sind in der Firma, die müssen es umspritzen. Und dann sagte ich, morgen ist ein Super-G-Ski da und sonst fahre ich nicht. Am anderen Tag ist der Super-G am Start gestanden, oder gelegen, bereit, tipptopp. Dann bin ich im Training zweit und drei gewesen. Eigentlich sensationell. Das hat mir auch gefallen. Dann kam ich zu Rennen. Und es war ein diffuses Licht und es war eine spezielle Kurve, die Telefonkurve, die heisst. Und die konnte mit der Super-G tipptopp schön auf den Zug fahren. Es war so eine abhältige hohe Kurve und es war eben diffuses Licht und man hat es nicht sauber gesehen. Ja, der Boden nicht sauber gesehen und ich habe die Kurve angezogen und es ist mir gerade um den Muckensäckel nicht ausgegangen. Habe ich am äußeren Tor in dieser Kurve unten eingefädelt mit dem äußeren Ski und dann hat es mich von Grin geschlagen. Genau, das ist mal in die Hose gegangen. Nachher ist die Kombination gekommen. Ich weiß nicht, der eine oder andere, magst du dich vielleicht noch erinnern. Da bin ich in der Abfahrt bin ich super gefahren, habe, glaube ich, die dritte Zeit gehabt. Und im Slalom hätte ich nur müssen. Ich hätte können fast ein Ski auf den Rückbinden hätte ich müssen gewinnen. Auf jeden Fall bin ich gefahren und die Piste war so himmeltraurig präpariert. Die haben Wasser gespritzt, nur so ein Schichtchen. Und dann nach jedem Fahren ist das Zeug mehr gebrochen und mehr und mehr. Und ja, dann hat es mich verschlagen. Es wäre eigentlich für alle gleich gewesen, aber es hat mich verschlagen. Und bin ich ein bisschen daneben raus, wieder müssen zurücklaufen und weitergefahren.
Du bist weitergefahren?
Ja, und dann hat es mich halt angeschissen und im zweiten Lauf habe ich es nochmal probiert und es war so eine Katastrophe. Da bin ich so in der Hocke dadurch ab und ja, ein bisschen zu kalt gemacht, auf gut Deutsch. Quasi einfach als Protest gegen die Piste präpariert.
Also das ist eigentlich schon etwas, was wir noch ein bisschen genauer definieren müssen, wie du zu kalt gemacht hast. Viele erinnern sich vielleicht auch dort. Du hast die Startnummer dann vergraben im Ziel.
Ja, ich muss ja nur mal auf die Idee kommen. Nein, er hat es mir richtig angeschissen, weil dort hätte ich wirklich müssen gewinnen müssen. Und es ist in die Hose gegangen und hat es mir angeschissen. Ziel, ein Loch gebuddelt, Zielraum und die Startnummer drin und zugedeckt.
Und scheinbar noch bekannte Gesten gemacht gegenüber von der Jury, hat das Reaktionen
gegeben? Das war nicht gegen die Jury, das war gegen den Berg oder gegen die Piste.
Einfach, du hast mit der Piste schon...
Mit der Jury zu tun
gehabt. Du hast einfach mit dieser Piste... Ihr habt es nicht vom Gleichen
geredet. Nein, wir haben dort nicht... nicht gerne gehabt.
Okay, und das hat noch Reaktionen gegeben, also seitens von Piste her oder von der Jury?
Nein, ich weiss noch, der Schweizer Delegationsführer, keine Ahnung mehr, wie der geheissen hat, irgendein Welcher. Der hat mich dann sperren für die weiteren Rennen und weiß ich was.
Ja.
Er hat es dann nicht gemacht, nein. Auf jeden Fall weiss er, noch ein Jahr darauf haben wir dort wieder ein Rennen gehabt. Dann kam der Girardelli ins Ziel und dann hat er dort im Zielraum mit dem Ski so vom Schnee umstochern. Dann die Journalisten gefragt, was ist jetzt, spinnst du jetzt oder was? Und dann hat er gesagt, nein, suche ich noch meine Nummer vom Jahr vorher. So ein Horn das.
Also, ist eigentlich schön, ihr habt wahrscheinlich hinter den Kulissen oder abseits von der Rennen auch noch gutes Teamwork gehabt. Oder?
Ist ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist sicher das, was ich am meisten vermisse. Dass man den, ja, man hört, irgendwann hört jeden auf und dann ist einfach, dann hört man nichts mehr von diesen hohen Typen.
Also ihr trefft da nicht etwa die noch?
Ja, es gibt es natürlich. Aber
relativ selten.
Aber es ist halt schon schade.
Ja.
Also mit den hohen Knöcheln, die man da alle getroffen hat. Also Bodie Miller, Amat, Kius. Das war schon eine gute Zeit gewesen.
Also das ist eigentlich, wie soll ich sagen,
eine Gegnerschaft. Von dieser hohen Presse wird das immer, weiss ich wie, als, ja, ich weiss nicht, wie man es sagt. Aber wir haben es untereinander, wir haben es sensationell gehabt. Ja.
Ja. Du hast aber 5 Olympiateilnahmen gehabt. Im 92 der Weltcup gewonnen, gesamthaft. Was ist das für ein Gefühl? Du bist ja dann eigentlich, ich sage, der Beste. Oder hast du dich auch gefühlt wie der Beste?
Ja, ich denke, das sportlich gesehen kann man das schon sagen, dass der den Gesamtweltcup gewinnt, dass das der beste Skifahrer ist.
Ja.
Ich sage auch immer, in der Schweiz gibt es viel mehr Olympiasieger oder Weltmeister als Gesamtweltcup-Sieger. Mhm. Gesamtweltcup-Sieger gibt es genau so viel und Weltmeister gibt es. Ich weiß es nicht einmal. 20, 30,
ja.
40. Ja, längere mehr.
Ja gut, geht immer.
Weltcup, Gesamtsieger schon auch, aber im Moment ist es immer der gleiche, der gewinnt. Darum gibt es nicht so hohe viel. Das war auch beim Pirmin und beim Girardelli so.
Was mag denn der Grund sein, dass die das so lange haben können weiterziehen? Ist das auch Glück ein bisschen, oder ist das?
Nein, du musst schon komplett sein. Und, ja, Glück, Verletzung ist natürlich schon klar. Das mag es nicht leiden, das sieht man auch jetzt wieder. Mhm.
Du hast 359 Weltcup-Rennen absolviert. Hast du das auch nicht gelesen? 359
Weltcup-Rennen?
Ja, ich weiß nicht, ob es zählt ist. Hast du das Gefühl gehabt, plötzlich jetzt ist fertig oder ich mag nicht mehr? Oder
was nein. Ist das? Ich sage immer, ich habe 359, hast du gesagt.
Habe ich verstanden. Ja, das
stimmt, meine ich auch. Das. Und habe aber 352 Mal verloren. Und nur 7 Mal gewonnen, ist eigentlich verrückt. Also ich habe viel mehr verloren als gewonnen.
Also wenn man nicht erst ist, hat man verloren.
Logisch. Leider, ja. Ja, ist hart, aber es ist ja so.
So ist der Sport.
Der erste Verlierer bist als Zweiter.
Aber du hast dich nicht, also man muss sich ja dann gleich motivieren. Also wenn du so lange so lange verlierst, 352 Rennen, musst du dann gleich finden, ich probiere es nochmal, ich kann es besser.
Ja, sicher. Das ist ja klar, als Sportler wird immer gewinnen und ja, probierst und hoffst ja immer, das hofft ja eigentlich jeder, dass er mal gewinnt.
Ja.
Und ich meine, ich habe lange gehofft. Also,
ja, kann man sagen.
Mit 38 meine ich, ja. Gibt es nicht viele, die älter geworden sind in dem Sport.
Ja, denke ich schon.
Und jetzt ist ja da das mit den Comebacks so eine riesen Mode. Was ich so lese, andere haben keine Freude an dem, dass die das probieren. Aber ich kann denen auch gratulieren. Ich finde es sensationell, dass die das machen.
Also wenn kann man denn mit dir rechnen? Jetzt
ja, ich habe da die Letzten auch mit einem geredet. Also, ich hätte sogar den Vorteil, ich müsste nicht einmal das Comeback geben, weil ich den Rücktritt noch nie gegeben
habe. Du hast den Rücktritt nie gegeben, offiziell?
Offiziell habe ich den nie gegeben. Gut. Das hat auch einen Grund. Für was soll ich mich abmelden? Weil ich habe mich ja nie angemeldet. Ich bin einfach da gestanden.
Okay.
Ich finde das ein bisschen, zum Teil ist es ein bisschen Kindergarten, wie die den Rücktritt gehen und so, aber muss jeder selber wissen, zum Glück.
Also da können wir eigentlich schon relativ bald rechnen, jederzeit.
Ja, da weiss man nie. Und ich hätte vielleicht sogar den Vorteil, der Hirschredner dürfen mit meinem 31 fahren. Und ich, weil ich noch älter bin, vielleicht darf ich mit dem 16 schon kommen. Müsst ihr mal fragen.
Ja, so.
Nein, es ist... Ja. Der Zug, meine ich, sei abgefahren. Aber okay. Ich würde schon gerne das Kitzbühel wieder mal runterbrechen. Ja, schon.
Kitzbühel ist dir gelegen, oder ist das...
Das ist... Ja, das ist einfach das Gefühl, im Kitzbühel am Start stehen und jetzt gar nicht zum Start aus. Das ist unbeschreiblich.
Unbeschreiblich?
Ja, das ist wirklich sensationell. Ich weiss noch, das erste Mal Kitzbühel. Und früher war ja Kitzbühel noch... Ja... Noch zäh, sage ich jetzt einmal. Ich sage immer, jetzt mit dem Kunstschnee und mit den Radtrag, mit den Seilwinden, ist alles einfacher zum Präparieren. Nur schon Hausbergkante geht es ja ab. Und früher war es wirklich eine Kompression, bevor du über in die Traverse bist. Heutzutage ist da so viel Schnee in dem Loch drin und mit diesen taillierten Ski. Du kannst ab und die ansetzen und die Kurve ziehen. Früher musst du einfach schauen, bist du abgejuckt und hast mal in ein hohes Loch reingedrückt. Und dann hast du genau gewusst, dass er geradeaus ist das Netz und ich muss irgendwo da in die Richtung. Und dann hast du die hohe Ski quer reingehauen und irgendwas wie in die Richtung gekämpft. Ich weiss noch, zuerst mal Kitzbühel. Martin Hangl hat Nummer 66 und ich Nummer 67. Haben wir am Morgen am Zeichen ist das Training losgegangen und am Nachmittag um 14:30 sind wir immer noch oben gestanden. Da ist einer um den anderen vergrinkelt und wieder Unterbruch und Helikopter und weiss ich was. Und ich dachte, ja, leck mir so was. Dann sind wir dann einmal dran gekommen. Hangl vorne, der Hütte raus. Boah. Das sehe ich da. Dann habe ich hinten auch angefangen, mein Zeug zutun und die Führung und ausgeschaut. Und dann ist er unten. Ist am Start aus, ab und über. Und dann ist vor dem Ausfallen die Kurve. Dort auf dem Bödel war er am Schisszeug zusammensammeln. Ski und Stecken am zusammensammeln. Leck mir den Arsch. Das kommt ja gut. Und dann bin ich dann zur Hütte aus und ich bin dann bis ab, zum Glück. Ja, das war meine erste Fahrt in Kitzbühel.
Magst du erinnern, was du für das Resultat
hast? Keine Ahnung mehr. Da. Keine Ahnung mehr. 89 war das, aber... In meiner Kombi war ich nachher Zweiter, aber... Mhm. In der Abfahrt habe ich keine Ahnung mehr.
Ja, es sind
wirklich... Wir meine Kombi gewonnen und ich bin Zweiter in der Kombination. Mhm. Ja, in Kitzbühel. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich behaupte, ich bin dort der am meisten Mal dadurch abgefahren ist von allen. Ich möchte das einmal noch genau herausfinden. Weil ich bin eben im 89 bin ich das erste Mal gefahren und im 05 das letzte Mal. Das könnt ihr selber ausrechnen. Du bist drei bis vier Mal sind wir dort gefahren mit den Trainings. Das gibt ungefähr um die 50 Mal.
Ja.
Und da gibt es eine Menge, die dort mehr ab ist.
Das war fast deine Hausstrecke. Also, so.
Also wenn ich vergleiche mit Wengen, Kitzbühel ist schon geil. Wengen ist ein hoher Langlauf.
Ein Langlauf?
Ja, ich sage immer ein Langlauf.
Also nicht vom Tempo her? Oder
ja, es ist einfach so viel flach und gerade. Und das meiste, wo da siehst du immer im Fernsehen, siehst du immer nur die schwierigen Passagen. Aber vom Start bis zum Hundschopf ist eigentlich... Ja, flach und nach einer Ausfahrt ist jetzt Brückli, dann gehst du unter dem Zugtüre und dann lange Dreien an bis Haneckschuh, das Österreicher Loch und Ziel. Es ist auch wieder, ja, es ist nicht gerade flach, aber ziemlich flach halt.
Verdient flach auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiss, du bist gestartet und ja, aus dem Hundschopf hast du geopfert, da bist du fast 2 Sekunden am Tag. Und das ist zäh.
Aber du hast andere Strecken, die dir besser gelegen sind. Wenn du jetzt Tagesski fährst, nicht mehr noch, du gehst noch Ski fahren.
Ja,
vielleicht nicht so geschwind wie damals, aber...
Das ist auch nicht nötig.
Nicht nötig. Hast du da auch eine Lieblingsstrecke in unserer Region? Oder bist du eher
ich,
im
Rennen? Wenn ich Ski fahren gehe, ist meistens Off-Piste. Und dann gehe ich eigentlich ja, überall, wo man halt kann, wo schön ist, wo lässig ist.
Mhm. Mit jetzt nicht unbedingt verraten, dass dort nachher alle kommen.
Da gibt es einen Haufen Sachen. Am Jakobshoren hinten ab bei der Mühle oder vorne ab. Mhm. Zertig oder am Rheinerhoren hinten ab. Oder auch Brand und noch weiter hinten ab. Marseille hat selber schöne Sachen. Ist ja eh überall, wenn der Schnee gut ist, ein geiler Pulverschnee, ist es ja überall schön.
Ja.
Aber je nachdem muss man halt ein bisschen suchen, wo es denn noch ist.
Was würdest du jetzt tun, wenn du einen Jungen siehst, so wie ich, oder vielleicht noch ein bisschen jünger, der Skifahren möchte, wie würdest du dich motivieren? Würdest du dich überhaupt motivieren? Oder würdest du sagen, vergessen, heute ist das nicht mehr...
Als Skirennfahrer?
Als Skirennfahrer, ja.
Nein, das, ich sage immer, der Sport ist eine super Lebensschule. Also 100% ist eigentlich egal, was man macht. Der Sport ist eine super Lebensschule, weil du viel lernst. Wenn du einen hast, gewinnst, aber du lernst eben auch verlieren. Und verlieren ist viel wichtiger zum Lernen als zu gewinnen. Gewinnen kann jeder, aber verlieren, das musst du lernen. Wieder aufstehen, wieder kämpfen und weiter. Und das ist ein Schule für das Leben. Das wäre eigentlich sehr wichtig. Oder ist wichtig, das will man nicht diskutieren.
Du hast ja auch eine Paul-Ackler-Stiftung, die du den Nachwuchs unterstützt. Wie wird dir einfach Geld gepumpt oder gibst du ihnen auch Wissen weiter? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es geht sicher in erster Linie um Geld. Aber wenn einer Fragen hat und wenn man einmal ja, auch mit Wort kann unterstützen kann, sage ich allen, ihr müsst zu mir kommen. Ich helfe gerne. Und, ja, ein bisschen Ahnung oder eine Erfahrung kann ich haben.
Ja, würde ich schon sagen. Noch
so Erfahrung ist in meinen Augen sehr wichtig.
Mhm. Wird das auch angenommen?
Ja, das gibt es. Und ich werde auch vielfach gefragt, wieso machst du das, die Nachwuchsstiftung? Und es ist eigentlich ganz einfach. Du kannst nicht nur grosse Schnurren haben, du musst auch mal etwas tun.
Und das geht, also wenn du so... Es wird ja viel Golf gespielt bei dieser Nachwuchsstiftung, oder bin ich
ja, so voll... Ja, das ist ein Teil, das ist... Du musst ja Geld generieren und wir haben ein Golfturnier, wo wir Flights verkaufen.
Mhm.
Und dann kann man so einen Flight kaufen und darf dafür mit... Ja, ich habe da den einen oder anderen Promi, der da kommt. Zum Glück helfen sie mit und dann kann man mit denen eine Runde Golf spielen.
Also Golfprofis oder Sussprofis?
Nein, da vom Sport. Meine Ex-Kollegen. Zurmricken, Girardelli.
Die kommen.
Müller war auch schon. Ja, Güsch von Grünigen. Dann natürlich auch von anderen Sportarten.
Aber es ist schön, dass die das auch unterstützen.
Hockeyspieler haben wir auch viele, die kommen und helfen. Dann Florent Schelling, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sie noch kennt. Weil Frauen ist es echt zum Herbringen für Golf. Aber Zoe Haas, der eine oder andere kennt ihr vielleicht noch. Das ist auch lässig, dass, ja, wenn ich mit denen rede, Golf. Ja, die haben sich das auch nicht vorstellen können. Aber ja, es ist ein lässiger Sport. Mir gibt man ja auch keinen Golf, nehme ich jetzt einmal an. Weil die wenigsten sagen, was, du spielst Golf? Ja, ich finde Golf.
Ist das nicht einfach ein bisschen gemütlich, ja, das spazieren gehen? Oder?
Hat einen schlechten Ruf, sagen wir jetzt so. Aber Golf spielen, ja, ich spiele auch gerne Golf. Mhm. So einem Scheissbälle kannst du blutschen, dass es so 200-300 Meter fliegt und dann noch zum richtigen Ort. Das ist nicht so einfach.
Okay.
Hast du schon gespielt?
Ja, auf der Driving Range.
Ja, immerhin.
Und einmal im Simulator. Dort habe ich schon gemerkt, wie schwierig das ist. Nein, dort habe ich es eben nicht können. Ich müsste wahrscheinlich mal mit dir
reden. Wir haben früher auf dem Golfplatz gehäut. So bin ich eigentlich zu dem Golf gekommen. Gehäut. Und dann haben wir immer diese Wallen gefunden. Und dann haben wir mal einen alten Golfer, so einen Salzett, den er nicht mehr gebraucht hat. Hat er nicht gegeben. Dann haben wir daheim vor dem Stall richtig Gröhlerbach aus, wer weiterkommt. Und so habe ich gelernt, Golf spielen.
Und jetzt, was hast du für ein, was haben wir, Handicap?
Handicap um die 15, weiß doch auch nicht was. Aber es ist ja auch wurscht, mir geht es vor allem um den Spass.
No. Ja, Golf ist... Aber du siehst, du bist multisportlich unterwegs.
Als Skifahrer ist das fast ein Muss. Da musst du, ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt sehe, wie es heutzutage viel in diesem hohen Kraftraum hocken, da habe ich schon Mühe.
Wieso?
Also ich bin gar nicht Fan von Kraftraum, weil... wie soll ich das erklären? Kraft ist schon wichtig, aber ich sage immer, was nützt es, wenn du so hohe Scheiche hast? Aber das Hirn stimmt nicht. Ja, es ist relativ einfach. Auch die Verletzungen, die ich heute habe. Ich habe gerade die letzte mit Mario Reiter noch geredet, der die Jeans davon hat, hat mir angerufen. Mario Reiter ist Olympiasieger, Slalom, Nagano. Keine Ahnung, wen, ist ja wurscht. Dann hat er mich auch gefragt. Ich habe die hohen Verletzungen. Und dann habe ich mir gesagt, ja. Im Kraftraum trainierst du immer die Position, oder im Gewichtheben. Da passiert mir mit Skifahren nichts. Mir passiert es erst, wenn ich Rücklage habe und dann noch verdreht bin. Letztes Jahr, Corinne Sutter, war das beste Beispiel. Wo ist dort Cortina nach dem Sprung gelandet ist, mit ein bisschen Rücklage. Hat man genau gesehen, hat es gemacht, pick, und dann war das Kreuzband abeinander. Mhm. Und ich behaupte, die trainieren alle falsch.
Also wir müssen
den normal ist das gar nicht möglich, dass du das rupfst. Mhm. Und ich sage immer, nicht im Kraftraum. Krafttraining musst du im Wald draussen trainieren. Du musst stotzig durch den Wald auf, aber dann auch wieder abwärts säckeln. Das ist das Wichtigste, weil beim abwärts säckeln im Wald musst du schauen, musst vorausschauen, musst sehen, wo du läufst, und dann musst du es eben machen mit den... Das sind die Sensoren, die Fußgelenke und nachher die Knie und die Hüfte. Das muss zusammenpassen. Und wenn das eben im Kraftraum, bist du immer nur genau da und das gelingt nicht. Mhm. Die Feinmotorik da in diesen Knien drin, funktioniert nicht. Oder bis die jetzt reagieren kann, ist das Sport. Das ist meine Meinung.
Wird aber weiterhin so gemacht. Also
ich kann es nicht mehr als probieren, allen zu sagen. Und
es wäre vorher, hätte sicher auch eine Frage zwei an den Paul. Wir haben hier ein Mikrofon. Wem darf ich das Mikrofon geben? Der Herr dort hinten.
Jetzt könnt ihr mich lachen. Jetzt.
Danke. Bis jetzt war das sehr interessant, auf jeden Fall für mich. Mich würde eine skitechnische Frage interessieren.
Ja, jetzt.
Wenn ich heute Ski fahre und zum Teil über die bollenhärten Pisten fahre, habe ich auch Mühe, meine Ski zu beherrschen und dort zu ranken, wo ich will. Ich habe meine Kanten eigentlich relativ gut geschliffen. Mich würde aber interessieren, wie die Ski, die Slalom-Ski geschliffen waren beim Tomba und beim Accola.
Wie?
Wie viel Grad haben wir?
Ich sage immer, die Grad spielen so viel Rolle. Der Ski muss einfach scharf sein. Das spielt dann nachher so viel Rolle. Und dann muss es im Hirn noch stimmen. Du musst, wenn ich den Leuten zuschaue, Karfen, ja, sie probieren zu viel. Das Karfen, ich weiß nicht, der eine oder andere kann das vielleicht von euch. Und ich probiere es den Leuten auch immer zu erklären, das Karfen. Das Karfen ist. Wenn du es mal kannst, ist es unheimlich geil zum Fahren. Aber du musst wirklich dich trauen, den Faden zu ziehen. Und das ist unheimlich schwierig. Viele haben das Gefühl, sie karfen, aber sie rutschen immer. Und wie soll ich sagen, die Mode ist ja im Moment mit diesen kurzen Karferski zu fahren. Und mit diesen kurzen Ski fahren die Leute viel zu geschwind. Mit diesen kurzen Ski ist gar nicht möglich, um auf der teiljährigen Kurve zu fahren, wenn du zu geschwind bist. Das funktioniert nicht. Du musst also relativ ein tiefes Tempo haben, um mit diesen Slalomkarfer wirklich karfen können. Sobald du zu geschwind bist, Das geht gar nicht. Das ist unmöglich.
Aber du, ihr habt ja natürlich die sogenannten Bonfricino gehabt, oder?
Ja, ich habe diesen Trend habe ich voll mitgemacht. Das war im 97 oder 98. Ich weiss noch, Olympia Nagano bin ich zuerst mal mit, vorher sind wir mit 2,02 m und in Nagano bin ich mit 1,86 gefahren. Und im Jahr darauf waren nachher die 1,65er. Und ich bin ja bis ins 2,05 gefahren. Also. Und, ja, ich will es nicht gerade sagen, dass ich schuld war, aber dort ja, haben wir schon auch einen Wesentlichen dazu beitragen, dass die Ski nachher blitzartig zurückgekommen sind, kurz gekommen sind. Und dann eben gerade vor ein paar Tagen habe ich mit dem Mario Reiter geredet. Und der hat gesagt, dass Dänemark hat das vor allen hat er das schon probiert. Der hat nämlich dort schon kürzere Ski gehabt. Und hat er mir gesagt, es hat ihn immer, der Dänemark selber hat das gesagt, es hat ihn ein Wunder genommen, wieso dass er im Frühling immer schneller geworden ist. Oder besser als die anderen. Und das hat mit der Präparierung zu tun gehabt. Die Ski haben sie immer mehr geschliffen. Da sind die Kanten vor allem in der Mitte dünner geworden und der Ski hat die hohe Teilierung mehr gekriegt.
Gut, danke. Ja, das ist...
Weitere Fragen?
Ja, ich habe das Gefühl, die Abfahrt und Super-G und so seien viel gefährlicher geworden. Oder ist das nur, weil ich älter bin und das meine? Und dann gurkt es mich eigentlich einmal an, wenn ich schaue, wenn immer so verglichen wird, da ist grün und dann ein bisschen rot.
Ja, gut, das ist...
Es macht so nicht mehr Spass, das
auch zu. Das müsste man eigentlich abkleben auf dem Fernseher, weil das ist
ja. Ist es wirklich gefährlicher geworden oder meine ich das nur? Also ich finde die Abfahrt verrückt. Aber früher war es ja auch mit diesen Skis voll anders gewesen.
Ich sage es gerade anders. Heutzutage können sie... Ich sage immer den Jungen, ihr müsst das Element Schnee kennenlernen. Und die Jungen lernen das Element Schnee gar nicht mehr kennen. Die werden als Junge schon immer in die hohen Tore rein gesteckt. Und wenn du immer in den Tore rein bist, lernst du das Element Schnee nicht mehr kennen. Also wenn es ein Loch ist oder so. Oder dann trainieren sie vor drei Läufen. Nach drei Läufen hat es schon Gräben oder so. Es wird sofort umgesteckt. Anstatt dass die Gräben lösen. Wenn dann lernen sie erst gut fahren. Du musst reagieren im Sport. Und, ja.
Sie blochen irgendwie noch durch.
Der Sarasee da in Bormio, der Sturz. Mhm. So kannst du nicht über so eine Welle fahren. Das funktioniert nicht. Ein bisschen mit Hirn muss man halt schon auch fahren. Es tut mir leid um ihn, aber so kannst du nicht über diese Welle fahren. Dann klebt es früher oder später. Das ist einfach so. Egal, was für eine Piste. Weil es ist für jeden gleich. Ja. Aber wenn du spinnst, dann funktioniert es nicht. Mhm. Es tut mir leid, aber es ist so.
Und das andere und Abdecken und Kommentare kann ich manchmal auch nicht mehr hören.
Ja, da.
Immer die Vergleich.
Ja, aber das ist halt... Kein Spass. Die sind getrimmt auf dem. Die müssen Action reinbringen. Die und dann eben da mit so Sachen. Ja. Was ich auch noch sagen möchte bei den Jungen. Ich habe, es ist jetzt wahrscheinlich schon bald 10 Jahre her, bin ich mal auf Fiss. Auf, wie heisst es? Thunersee, weiß gar nicht mehr. Ist ja gleich. Oberhofen, genau. Und habe dort deponieren, dass ich habe vorher von diesen zwei Resultaten erzählt. Heutzutage, dass einer in die ersten 30 reinkommt, du brauchst 50, plus minus 50 Weltcup-Punkte, egal welche Disziplin. Es sind ein paar mehr oder weniger, ist ja gleich. Jetzt mach als Jungen in einem Jahr die 50 Weltcup-Punkte. Das ist praktisch unmöglich, außer du bist ein so hoher Talent. Oder hast so hohe Schwein. Das heisst, du musst 5-mal in die 20 fahren. In einer Saison als Junge, mit dem 40 oder mit dem 50. Also die Vorderen sind viel zu fest geschützt. Und dann geht es 17-Jährige, 18-Jährige, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25. Irgendwann schafft es vielleicht einmal einen. Aber welche bleiben da noch übrig? Die guten Talente, die Naturbürste oder die Naturmädchen, die das Können noch haben. Ja, Die vermögen das gar nicht, 6, 7, 8 Jahre den hohen Zirkus durchmachen. Das kostet. Und dort gehen so viel Talent verloren. Am Schluss sind es nur noch da die, wie soll ich jetzt sagen, die Gestopften oder weiss ich was, die in diesen Sportschulen sich weiß auch nicht, wie man, ja, die, die es am längsten raus, das sieht man jetzt auch bei den jungen Schweizern, das sind ja keine Jungen mehr, sorry. Die sind auch 5, 6, 27. Ich bin mit 21 bin ich an der Olympiade. Das geht viel zu lang. Und ich wollte dort diesen FIS eigentlich deponieren. Das müssen im Europacup und FIS-Rennen auch Weltcup-Punkte machen können. Ich habe gesagt, im Europacup der Sieger kriegt 7, 5, 3, 2, 1. Dann haben die ersten 5 Punkte und im Slalom die ersten 3. Fertig, das klingt. Der Sieger kriegt 3 Punkte, der 2, 2 und der dritte 1. Für die WCSL, das ist die Weltcup-Startliste. Und das wäre auch wichtig. Weil dann könnten die Punkte sammeln, auch außerhalb des Weltcup. Wenn du nur im Weltcup Punkte machen kannst, das ist auch zäh. Darum sind auch alle so alt dort drin. Weil die sind so geschützt, dass du die einmal draus bringst. Das geht so lang. Ja, sicher, das ist ja so. Und dann weiss ich noch, der Russi hat geantwortet. Sonst sehe ich kein Mensch. Ja, das kann ich vergessen. Und es kann ja nicht sein, dass einer, der das FIS-Rennen gewinnt, da gibt es ja so viele FIS-Rennen, dass der da welchen Punkt macht. Dann hat er gesagt, ja, wenn der 10-mal gewinnt, hat er schon 30 Punkte. Gott, da haben wir noch mal gewinnen, mal 10 von Welt, so FIS-Rennen. Hätte ich den mal gesehen, der Junge, der 10 FIS-Rennen gewinnt, dann hat er erst 30 Punkte. Und wenn er es dann doch schafft, spätestens, wenn er im Weltcup ist, muss er zeigen, was er kann. Von was haben denn die Angst? Da kriege ich über so Antworten.
Ja, kann ich verstehen.
Und dann gerade letzte Woche eben mit dem Mario Reiter geredet, hat er gesagt, ja, so hat er das noch nie abgelacht, aber ich habe recht. Und mit allen, die ich rede, müssen sie sagen, ja, ich habe eigentlich recht. Nur die Fiss sagt nichts.
Also. Und wahrscheinlich aber aus dem gleichen Grund.
Ich weiß nicht, von was sie Angst haben. Haben Sie das ungefähr begriffen, wenn ich das meine? Ja, das ist nicht so einfach mit diesen Scheisspunkten.
Hat es noch weitere Fragen, Anregungen aus dem Publikum?
Ja, die Frage ist eigentlich, warum werden die so geschützt? Das ist die grosse Frage, oder? Ist das der Promi-Status, den man will, über Jahre hinweg?
Also nicht.
Am Kochen behalten?
Also oder nicht. Was ich habe dann auch geredet. Ja, eben, ob sie die wirklich so schützen müssen. Und denen ist eigentlich scheißegal, wer gewinnt. Denen geht es gar nicht um die gewinnen. Denen geht es nur um das Zeug verkaufen. Nur um das Business. Weil irgendeiner gewinnt immer.
Ist denn das einfach ein bisschen wie im Fußball mit der FIFA? Also das...
Ja gut, der Typ, der jetzt davor ist, der ist eher ein... Wie sagt man dem? Nicht ganz sauber. Ja, es ist schade. Was mich auch ärgert, ist, es sind so viele, die mit Jungen arbeiten. In Rio, in Skiclub, überall arbeitest du mit Jungen. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein guter Sport, es ist eine super Lebensschule. Und so viel arbeiten für die Jungen. Und so viel gehen dort verloren. Und ist im Moment. Ja, das ist auch so eine verrückte Sache, habe ich vor. Ja, als ich noch gefahren bin, habe ich gesagt, jetzt sind wir Schweizer Hurenmager und die Huren Österreicher sind so stark. Dann schauen in 10 Jahren, 10, 15 Jahren. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir genau dort. Ich habe immer gesagt, die Österreicher sind noch mehr ein Bergvolk, so ein bisschen urkige, ein bisschen nicht so verwöhnte Sicher, wie wir hier in der Schweiz. Und wo sind sie jetzt? Jetzt sind sie genau gleich. Jetzt sind sie im Scheissdreck.
Kompetente Einschätzung von Paul Akola. Danke vielmals.
Nein,
ich finde, es ist. Also, du redest ja nicht von irgendetwas, sondern von deiner Materie. Und du wettest den Nachwuchs fördern. Also, das ist nicht nur deine Stiftung, sondern man merkt, dass das bewegt dich.
Haben sie mich auch gefragt, eben, ob ich Trainer werden will. Und dann gesagt, wohl ich komme, wenn ich Direktor, Präsident, Dame und Herrenchef bin. Und sonst komme ich nicht.
Sind Sie nicht eingegangen auf das? Nein,
bis jetzt nicht.
Es geht noch nicht gut. Wahrscheinlich.
Ich weiß jetzt geht es nicht wieder gut.
Ja. Ja, ich möchte mich vielmals bedanken, Paul Ackerle, dass du hergekommen bist und uns Rede und Antwort gestanden bist. Also, es war für Leib und Seele für dich. Das ist
100%, hä?
Da kriegst du 100%. Das ist für Leib, das ist für Seele.
Ja, super.
Danke vielmals.
Danke
vielmals. Es hat mich riesig gefreut und es war spannend, mit dir zu reden.
Ja, ich wüsste noch auf mehr, aber...
Können wir vielleicht bilateral oder... Wir laden die jetzt einfach alle an einmal ein und dann tun wir das jeweils weiter. Ein herzlichen Applaus. Paul, danke vielmals. Das ist schon ein Danke vielmals.